Du hörst People, Purpose, Profit oder kürzer den P hoch 3 Podcast mit mir, Claudia Hümpel. In diesem Podcast dreht sich alles um eine menschliche und zukunftsorientierte Arbeitswelt. Du bekommst Impulse, Ideen, Know-how und du lernst Menschen kennen, die mit ihrer Arbeit die Welt jeden Tag ein Stückchen besser machen. Los geht's! Werte sind ein wichtiger Aspekt für und bei Veränderungen. Darum, um dieses Thema soll es heute gehen im P hoch 3 Live Talk. Und ich begrüße ganz herzlich meinen heutigen Gast, Franziska Ambacher, die genau dieses Thema zur Basis ihrer Arbeit gemacht hat und was einfach eine ganz wichtige Basis deiner Arbeit ist. Herzlich willkommen, Franziska.
Ja, ich danke dir, Claudia, für die Einladung. Herzlichen Dank.
Ja, Franziska Ambacher begleitet Menschen in Veränderung, setzt dabei ganz stark auf Werte und du begleitest ja auch Unternehmen bei Veränderungen und Kulturwandel. Und erzähl doch einfach mal ein bisschen über dich. Wie bist du zu diesem Thema gekommen? Meine erste Frage ist ja immer, wie bist du zu dem geworden oder zu der geworden, die du heute bist?
Ja, eine ganz berechtigte Frage. Ja, in meinem Lebenslauf, in meiner beruflichen Karriere gab es ständig ganz einschneidende Wendepunkte. Und bei diesen Wendepunkten fühlte ich mich, wie vermutlich viele, wie in einer Nussschale auf unruhiger See. Ich hatte keine Orientierung, keine Klarheit, wo die berufliche Reise weiter hingehen soll und ich brauchte immer Plan B. Und diesen Plan B mal einfach so zu nehmen, das war eben nicht so einfach wie gedacht. Und weil mir das immer wieder im Leben passiert ist, war dann irgendwann der Punkt gekommen, das war im Sommer 2015, wo ich gesagt habe, jetzt reicht's, jetzt machst du das hier ganz eigenständig und zeigst Menschen genau in solchen Veränderungsprozessen, wie sie diesen Plan B für sich finden.
Ja, super spannend. Und du hast da ja dann dein Unternehmen gegründet, Changify, wo ja die Veränderung schon im Namen enthalten ist. Was ist denn deine Vision und die Mission, die du mit deinem Unternehmen, mit deiner Arbeit verfolgst?
Also die Mission, mit der starte ich, wenn du erlaubst, weil sie für mich ja nur der Weg oder die Meilensteine hin zur Vision sind. Und die Mission ist für mich, möglichst vielen Menschen ihren eigenen Wertekompass an die Hand geben zu wollen. Denn ich habe festgestellt, bei meinen eigenen Wendepunkten im Leben als auch bei denen meiner Kunden, dass wir uns gar nicht wirklich kennen. Wir lernen in der Schule, in den Ausbildungsbetrieben, im Studium, auch am Arbeitsplatz. Wir lernen nur fachliche Dinge. Wir lernen aber nicht, wer wir wirklich sind. Und da kommen wir ein bisschen auf das Orakel von Delphi zurück. Ne? Insofern ist das also die Mission, möglichst vielen Menschen diesen Wertekompass an die Hand zu geben, nämlich nicht irgendeinen, sondern ihren eigenen. Und die Vision, die damit verbunden ist, dass ich mir wünsche, dass das Recruiting sich ändert. Denn in Unternehmen geht es immer um Fachkompetenzen. Das ist ja auch primär nicht falsch. Aber das alleine darf es nicht sein. Wenn wir in der Zukunft etwas gestalten wollen, dann brauchen wir den Menschen dahinter, der sich für etwas einsetzt, der für etwas brennt, der einen gewissen Sinn hinter den Dingen sieht. Und das ist ganz eng mit Werten verknüpft. Das heißt, das Wertethema ist eines, was in meiner Vision bei einem veränderten Recruiting notwendig ist, in Zukunft zu beachten.
Ja, das finde ich total spannend und damit rennst du natürlich bei mir offene Türen ein, weil ich finde, es geht beim Recruiting, ja, fachliche Anforderungen sind das eine, aber das Wesentliche ist eigentlich wirklich, dass der Mensch und das Unternehmen zusammenpassen und dass vor allen Dingen die Talente und das Potenzial, das gesamte Potenzial der Menschen erkannt wird. Und dein Credo ist ja auch, werde, was in dir steckt. Mit was für Themen und Herausforderungen kommen denn die Menschen zu dir? Mit was kommen die Kunden zu dir?
Also die befinden sich alle in der sogenannten Rush-Hour des Lebens, also in der Zeit zwischen dem 40. und 50. oder 55. Lebensjahr, beim einen früher, beim anderen ein bisschen später, in denen alle gleichzeitig was von ihnen wollen und sie genau unter diesem Druck zusammenbrechen und dann alles in Frage stellen, vor allem den Job in Frage stellen und da feststellen, dass der Plan A für sie halt doch nicht gegriffen hat und dann kommen sie zu mir, um den Plan B zu finden. Und das sind dann letztlich vier Schwerpunkte, die ich bediene. Das ist Nummer eins, die berufliche Neuorientierung. Nummer zwei ist das die Existenzgründung, weil gar nicht so wenige machen sich auf den Weg, so wie ich das damals vor 6 Jahren tat, ihr eigenes Unternehmen zu gründen. Der dritte Schwerpunkt ist dann die Führungskräfteentwicklung hinsichtlich zur werteorientierten Führung. Und der vierte Schwerpunkt ist der Kulturwandel. Das heißt, hier helfe ich im 1:1 oder in kleinen Führungsteams tatsächlich Werte ganz maßgeblich in Veränderungsprozessen zu implementieren und tatsächlich auch zum Leben zu erwecken. Das ist ja das Maß aller Dinge.
Ja, das finde ich total spannend. Was war denn, ich meine, du bist jetzt in 5 oder 6 Jahren, hast du ja wahrscheinlich schon unglaublich viele Menschen begleitet, viele Menschen in unterschiedlichen Situationen kennengelernt. Was war für dich so im Rückblick bis jetzt so das berührendste Erlebnis deiner Kunden, die du so hattest?
Mhm. Puh, das ist echt schwierig zu beantworten, weil jeder oder jede Geschichte ist tatsächlich berührend für mich, weil sie natürlich einzigartig ist und weil sie ganz andere Herausforderungen mit sich bringt. Ich erinnere mich aber speziell an eine Geschichte, die wirklich ganz außergewöhnlich war und mich persönlich sehr berührt hat. Das war ziemlich zu Beginn von Changeify. Da kam eine alleinerziehende Mutter zu mir. 3 Kinder, 1 davon behindert. Und in Tränen aufgelöst saßen wir in einem Münchner Kaffeehaus, wo wir uns zum Kennenlerngespräch trafen. Und da war ich schon vollkommen schockiert, wie sie in ihrer Kaffeetasse rührte und gar nicht in der Lage war, diesen Kaffee zu trinken. Sie war so aufgewühlt von der Situation, die sie gerade hinter sich hatte. Sie war an einem solcher schwerwiegenden Wendepunkt im Leben angelangt. Sie hatte sich von dem Vater der Kinder und ihrem Mann getrennt und lebte jahrelang mit dem Mann und den Kindern auf einem Bauernhof, war aber immer Städterin. Sie hatte also immer die Schwierigkeit, wie kann ich mich am Land adaptieren? Und jetzt war sie getrennt und musste also wieder zurück in die Stadt oder wollte auch letztlich zurück in die Stadt und brauchte jetzt wieder eine Anstellung, weil die Zeit auf dem Bauernhof war vorbei. Und sie saß vor mir heulend und sagte, Barbara, ich kann nichts, ich weiß nichts, ich bin nichts, ich bin Mitte 40, habe 3 Kinder, 1 davon behindert und jetzt muss ich uns irgendwie durchbringen. Und wie soll ich das machen? Das hat dann dazu geführt, dass ich die Methode der Biografiearbeit bei dieser Klientin angewandt habe, um ihr komplettes Leben zu durchleuchten und ihre eigenen Ressourcen ihr wieder vor Augen zu führen. Denn sie ist ja nicht die Einzige, die der Auffassung ist, nichts zu können, nichts zu wissen, nichts Besonderes anzubieten zu haben. Ja, und in diesem Prozess hörte ich, wie damals die Zeit auf dem Bauernhof für sie war. Sie erzählte mir, sie hatte über 200 Vieh, also Fleckvieh, die sie jeden Morgen auf die Weide trieb und abends wieder zurück in den Stall. 200 Tiere, richtige Kaventsmänner und davon viele Stiere. Das musst du als zierliches kleines Persönchen erstmal schaffen und hat ganz viel mit Leadership zu tun. Und sie erzählte also genau, wie es ihr gelang, vom ersten Moment an diese Herde unfallfrei auf die Weide zu bringen und eben wieder zurück. Und an dem Punkt war für mich klar, das ist die Geschichte, die wir verwenden wollen, um sie in den Bewerbungen ganz weit vorne mitspielen lassen zu wollen. Also kreierte ich ein ganz eigenes Format, das ist das sogenannte Bewerbungsportfolio, wo sich Menschen eben nicht nur rein fachlich oder klassisch wie in einer herkömmlichen Bewerbung mit den üblichen Berufsstationen zeigen, sondern wo sie sich ganzheitlich als Mensch mit all diesen Fähigkeiten und Werten zeigen, die es ausmacht, damit ihr überhaupt so ein Hattrick gelungen ist. Ja, was soll ich sagen? Sie sitzt heute im Vorzimmer eines sehr berühmten Politikers, ist das Zünglein an der Waage. Jede Rede, die er hält, wird von ihr nochmal durchkorrigiert oder an den entsprechenden entscheidenden Stellen nochmal mit Einfluss besetzt. Sie ist diejenige, die entscheidet, wer darf zu ihm vor oder eben nicht. Sie plant alle Termine und nimmt auf ihn wirklich großen Einfluss, was in der Welt wichtig ist, immer an dem Prinzip der Stiere orientiert, die sie damals auf die Weide geführt hat. Es ist also eine ganz, ganz besondere Geschichte für mich gewesen, die einfach auch gezeigt hat, wie das Selbstbewusstsein zurückkommt und die Klarheit zurückkommt, wer ich bin und was in mir steckt. Und das hat natürlich auch diese Geschichte mit dazu geführt, meinen Claim, werde, was in dir steckt, zu kreieren. Denn es hat mich wahnsinnig berührt, wie glücklich diese Frau heute ist, wie sehr sie sich alleine aus eigener Kraft heraus wieder finanzieren kann, Lebenssinn gefunden hat und mit all ihren Kräften und Werten vor allem tagtäglich einen Fingerabdruck hinterlässt. Das macht mich einfach nur glücklich und zufrieden.
Wow, was für eine tolle Geschichte. Wirklich.
Tja, jetzt ist die Claudia weggefallen, wie es aussieht. Schauen wir mal, ob wir hier zurückkommen ins Live. Sie hatte heute schon gesagt, du hast heute schon gesagt, du hattest Internetprobleme.
Ja, ich bin hier auf Urlaub in der Ferienwohnung und habe leichte Internetprobleme, aber ich bin wieder da.
Hervorragend.
Ich habe gerade gesagt, was für eine tolle Geschichte. Und du hast eine Sache erwähnt, die du ja sehr häufig einsetzt. Ich habe das schon ein paar Mal gesehen, Biografiearbeit. Kannst du vielleicht noch für unsere Zuseher in zwei Sätzen sagen, was das ist, was sich dahinter verbirgt und vor allen Dingen, ja, wie man es schafft, damit auch auf seine eigenen Stärken zu kommen?
Also letztlich geht es darum, dass wir ja in Veränderungsprozessen, das gilt für Unternehmen übrigens genauso wie für Einzelpersonen, in Veränderungsprozessen immer den Eindruck haben, oh mein Gott, das ist der schwerste Change, den ich jetzt zu meistern habe in meinem Leben. Und es ist nicht der schwerste, es ist nur einer von vielen und wir sind uns dessen gar nicht bewusst. Und das gelingt durch die Biografiearbeit. Das heißt, ich schaue zurück in die Biografie einer Einzelperson oder in die Biografie eines Unternehmens. Und wir suchen dann gemeinsam ganz bestimmte Punkte heraus, die wesentlich waren in der positiven oder negativen Entwicklung einer Biografie. Und diese wesentlichen Punkte, die sind es, die es gilt, dann mit entsprechenden Ressourcen zu versehen und natürlich auch Werten, ganz elementar. Denn Werte sind hochgradig emotional, sind mit unseren Motiven verknüpft. Und unsere Motive sind sozusagen der Wegweiser hin zu neuen Entscheidungen. Und deswegen ist die Biografiearbeit in Umbruchphasen, sowohl innerhalb eines Unternehmens als auch einer Privatperson, so hilfreich. Weil wenn ich in den Rückspiegel schaue, dann ist es wie beim Autofahren. Wenn du überholen möchtest, wenn du wieder mitspielen möchtest, wenn du wieder dabei sein willst und auf volle Fahrt gehen willst, wirst du niemals einfach das Lenkrad rumreißen und auf die Überholspur fahren. Du wirst immer zuerst in den Rückspiegel schauen, was da hinten eigentlich los ist oder los war. Und so ist es in diesem Fall auch. Du schaust erstmal zurück, was habe ich da, was ist tatsächlich vorhanden, was kann ich daraus schöpfen an Ideen, an Ressourcen, an Handlungsspielräumen. Und was nehme ich dazu, um Zukunft zu gestalten? Das ist im Endeffekt kurz zusammengefasst das, was Biografiearbeit ausmacht.
Ja, das klingt wirklich total spannend. Und ich finde, es gibt ja solche Kurven, die man auch malen kann, wo letztendlich eben auch immer so dieser Satz da drin steckt, dass sich alle 7 Jahre einiges auch verändert im Leben, beziehungsweise in den Weg, den man einschlägt. Wir haben jetzt schon ein paar Mal über Werte gesprochen. Sag doch nochmal aus deiner Sicht, warum sind gerade Werte in diesen Veränderungsprozessen so wichtig?
Weil wir uns als Mensch ja auch verändern und damit unser Wertegerüst. Das heißt, Werte sind ja immer, in welcher Phase ich mich auch immer befinde, in diesem Moment mein Wegweiser, mein innerer Kompass. Und wenn wir uns verändern, auch Rahmenbedingungen verändern, weil wir vielleicht durch die Kündigung auf der Suche nach einem neuen Job sind oder weil wir festgelegt haben, wir wollen selbstständig tätig sein, was immer für Gründe dahinter stehen, wir brauchen bestimmte Werte dazu, um diese Ziele zu erreichen. Und diese Werte sind eben die Emotionen dazu, die dadurch wachgerüttelt werden, um mich auf den Weg zu machen, um Veränderungen von A nach B zu vollziehen.
Wie Erarbeitest du denn, wenn du mit deinen Kunden arbeitest, wie erarbeitest du die Werte, die jemanden bestimmen? Weil es gibt irgendwie mal so Listen, es gibt bestimmte Tests, die man machen kann. Wie gehst du vor, wenn du mit deinen Kunden ihre Werte erarbeitest?
Also ganz klassisch kennen das viele Menschen oder haben es vielleicht selbst auch schon ausprobiert. Sie finden im Internet Wertelisten und laden sich diese PDFs runter und streichen sich dann bestimmte Werte an, von denen sie sagen, ach, den hätte ich gern und den nehme ich und das bin ich auch. Und was passiert dann? Rein menschlich, ganz normal, macht man nicht aus böser Absicht, aber es ist natürlich verkehrt. Man sucht sich genau die Werte aus, die sozial bewährt sind. Und genau das ist aber nicht entsprechend der Realität zu der Person oder zu dem Unternehmen. Also ist es wichtig, das ist mein Appell, Finger weg von diesen Wertelisten. Sie sind nicht ausschlaggebend, sondern das Kriterium der Wahrheit ist deine Praxis. Das heißt also, dass ich in meinem 1:1 mit meinen Klienten ganz konkrete Fragen aus dem Privat- und Berufsleben beantworten lasse. Die Leute beantworten die ganz spontan. Es gibt auch keine Vorbereitung oder irgendetwas, was man mitbringen muss dazu. Man macht das direkt aus der Situation heraus. Und anhand dieser beantworteten Fragen ziehe ich die Werte raus, die sich dahinter verbergen. Und ich habe natürlich viele, viele Jahre Erfahrung schon darin, das zu tun. Das hilft natürlich ganz enorm dabei. Und dann kommen am Ende im Durchschnitt bei den meisten Klienten so zwischen, sagen wir mal, 60 und 100 Werte zum Vorschein. Und jetzt wirst du natürlich sagen, zu Recht, um Gottes Willen, das ist viel zu viel. Wie kann man denn mit so vielen Werten hantieren und dazu Orientierung erlangen? Und du hast recht, das ist ja erst der erste Schritt. Das würde jetzt noch nicht ausreichen. Jetzt ist der zweite Schritt, dass wir gemeinsam clustern, Wertefamilien finden, die für diesen Klienten ganz stimmig zusammengehören. Dadurch werden, sagen wir mal, diese 100 Werte schon reduziert auf ungefähr, ja, vielleicht 20. Und von diesen 20 ermitteln wir jetzt die Hierarchie im dritten Schritt. Das heißt, Werte sind auch immer in bestimmten Hierarchien zu betrachten, denn nicht jeder Wert hat gleich viel Wert für mich oder ist gleich viel wichtig für mich. Es ist auch situationsabhängig. Also gehen wir wieder in die Biografie zurück und schauen uns die letzten wesentlichen Wendepunkte im Leben an und überprüfen, ob die Reihenfolge, die jetzt vom Klienten festgelegt wurde, auch tatsächlich stimmt. Am Ende kriegen wir dann aus der Historie oder aus der Hierarchie heraus die wichtigsten 5 Werte präsentiert. Und das sind die, wie ich sie nenne, Big Five, also dein innerer Wertekompass. Und diese sind jetzt dein Leuchtturm für alle beruflichen und persönlichen Entscheidungen in deinem Leben.
Ja, das klingt nach, also das klingt zum einen natürlich nach Arbeit, aber zum anderen auch wirklich danach, dass das dann auch ein Fundament hat. Was ich mich immer frage, ist, also bei mir selber, auch in der Beobachtung und auch wenn ich mit anderen Menschen spreche, verändern sich Werte eigentlich im Laufe eines Lebens oder bleiben sie stabil oder werden sie von auch unter anderem vielleicht auch von außen mit beeinflusst? Was sagst du dazu?
Ganz genau. Also es gibt zwei Möglichkeiten, wie Veränderungen stattfinden. Das gilt für jeden Change-Prozess, das gilt aber auch für jede einzelne Person, aber auch für die Gesellschaft allgemein. Und zwar ist es einmal die Veränderung, die von innen selbst, aus sich selbst heraus initiiert ist. Und es gibt die Veränderung, die wir von außen sozusagen durch Rahmenbedingungen aufgesetzt bekommen, vorgesetzt bekommen, ob wir wollen oder nicht. Und die Werte verändern sich im Laufe unseres Lebens. Für uns persönlich genauso, weil wir uns verändern, nicht nur graue Haare kriegen, sondern tatsächlich auch andere Werte entwickeln aufgrund der unterschiedlichen Herausforderungen. Das heißt, die Rahmenbedingungen, die in unserem Leben stattfinden, die sorgen dafür, dass wir auch Werte verändern müssen, tatsächlich müssen, obwohl ich dieses Wort nicht so besonders schick finde in dem Zusammenhang. Aber es ist natürlich die große Frage der Adaptionsfähigkeit, der Veränderungsbereitschaft, die ich mitbringe, um überhaupt den nächsten Frühling noch mitzumachen. Ja, und
Ja, spannend.
wie verändern sich die? Das möchte ich vielleicht noch, wenn du erlaubst, hinten dran fügen. Da gibt es von der Lebenslaufforschung ermittelt, das ist eine ganz eigene Wissenschaft für sich, gibt es 4 Stufen, wie sich Werte verändern. Und die erste Stufe ist die, dass du sie überhaupt bekommst, nämlich über deine Herkunftsfamilie, deine Ursprungsfamilie. Dort werden dir deine Werte geprägt. Und wie hältst du diese Werte? Ganz klar, schon als Kleinstkind beobachtest du deine umstehenden Lieben, deine Eltern, deine Großeltern, deine Geschwister und so weiter. Anhand dieser Beobachtung adaptierst du und schon hast du Werte übernommen. Und das ganze Leben über verändert sich das je nach Kontextperson. Das heißt, die zweite Stufe ist jetzt schon die, wo du als Kind langsam flügge wirst, wo du in die Schule gehst, wo du Nachbarskinder triffst, wo du vielleicht einem Hobby nachgehst oder in einem Sportverein bist. Und dort triffst du wieder auf Menschen unterschiedlichster Art, die alle unterschiedliche Erstfamilien mitbringen und damit andere Prägungen. Und du entscheidest jetzt, und zwar ganz unterbewusst, ohne dass du dir darüber groß einen Kopf machst, was passiert, welche Werte nehme ich an, welche sind für mich anziehend und welche sind abstoßend. Mhm. Und genau das vergleichst du immer mit deinem eigenen inneren Wertekompass, auch ohne dass dir das bewusst ist. Das passiert unterbewusst. Das heißt also, wir vergleichen immer, ob wir wollen oder nicht. Und in dieser vergleichenden Situation wollen wir nur rausfinden, ob der Grundwert Vertrauen gegeben ist. Er ist maßgeblich dafür, ob wir uns mit Menschen einlassen, auch natürlich beruflicher Art, oder nicht. Die dritte Stufe ist dann genau diese berufliche Art, nämlich da kommt das Wort Unternehmenskultur ins Spiel. Denn die dritte Stufe ist die, wo wir in ein Unternehmen einsteigen. Egal in welcher Position, haben wir jetzt den Rahmen vorgegeben, den Werterahmen dieses Unternehmens. Und auch wenn das Unternehmen nie Werte definiert hat, so finden sie dennoch statt, nämlich anhand der Unternehmensmitglieder, die täglich Werte leben, auch meistens sehr unbewusst. Also entscheide ich wieder im Sinne meines Vergleichskompass, bin ich hier richtig oder womöglich verkehrt. Also habe ich die dritte Möglichkeit, wo ich Werte hinzuentwickle und andere aus früheren Stufen ein Stückchen, ja nicht gerade aus dem Konzept werfe, aber ein Stückchen in den Hintergrund treten. Und dann gibt es die vierte und letzte Stufe und das ist das Alter. Denn im Alter sind wir nicht mehr unter dem Druck, in irgendeiner Weise eine Aufgabe erfüllen zu müssen. Wir können sozusagen jetzt den Kreis schließen und der schließt sich hin zur ersten Stufe, nämlich zu unserer Ursprungsfamilie. Das heißt, die Werte, die ehemals als Kinder für uns sehr wichtig waren, werden im Alter wieder sehr wichtig. Also ich erlebe es zum Beispiel bei meinen Eltern als Beispiel, die sind weit über 82 und die werden vollkommen aufgelöst, wenn der Handwerker nicht pünktlich kommt wie verabredet. Ja, und das kommt aus ihrer ursprünglichen Prägung, wo Pünktlichkeit extrem wichtig war, wo sie noch diese preußische Erziehung aus dem Kaiserreich, wie deren Eltern eben aufgewachsen sind, auf oder übernommen haben. Und in den Jahren dazwischen, also als ich ganz bewusst meine Eltern erlebte, als sie ein Unternehmen führten, also ich stamme aus einem Unternehmerhaushalt, da war das ganz klar, dass Pünktlichkeit natürlich auch wichtig ist, aber immer mit dem Wert Flexibilität kombiniert an der Stelle, wo es eben notwendig ist. Und das ist für mich ganz spannend zu beobachten, sowohl in der eigenen Familie als natürlich auch im eigenen Leben beziehungsweise dem meiner Klienten.
Das ist ja super spannend, also dass es da eine eigene Forschung dafür gibt mit dieser Lebenslaufforschung. Total interessant.
Genau.
Und diese das war ein guter Übergang, weil du gerade schon das Wort Unternehmenskultur gesagt hast. Werte finden ja statt dadurch, dass man dort irgendetwas erlebt, auch wenn es nicht tatsächlich überall formuliert ist. Es gibt ja jedes Jahr diese interessante Gallup-Studie, die eigentlich jedes Jahr seit Jahrzehnten fast die gleichen Werte, die gleichen Zahlen ergibt, nämlich, dass es unglaublich viele Menschen nicht emotional mit ihrem Unternehmen verbunden sind. Das heißt, eigentlich wechselbereit sind und sie außer dem Geld, will ich mal sagen, und man muss ja irgendwie arbeiten, nichts in ihrem Unternehmen hält. Was glaubst du, woran das liegt, dass es wirklich so eine hohe Anzahl von Menschen eigentlich offensichtlich nichts mit ihrem Unternehmen verbindet?
Ja, das ist ein ganz, ganz spannender Aspekt, denn für mich liegt es so klar wie Kloßbrühe vor uns. Aber trotzdem kommt es jedes Jahr wieder erneut in diese Gallup-Studie auf. Diese nicht vorhandene Emotionalität zum Unternehmen heißt, dass ich nicht Werte erlebe. Denn Werte sind das Emotionalste, was du und ich und wir alle haben. Werte sind im limbischen System verankert. Und das limbische System ist dafür verantwortlich, unsere Emotionen uns sozusagen mitzuteilen oder immer wieder abzugleichen, unsere Emotionen in uns aufkommen zu lassen. Und ohne diese Emotionen wären wir ja nicht Mensch. In Unternehmen wird aber oft so getan, als wäre der Mensch ein rein rationales Wesen. Der Mensch ist aber ein rein emotionales Wesen. Also sollten wir uns genau darauf konzentrieren, wen wir da im Unternehmen haben, und zwar jeden Einzelnen davon. Da ist wirklich jeder wichtig und nicht nur die oberen 10.000, die vielleicht zu einem Führungszirkel gehören. Sicherlich haben sie den größten Einfluss, welche Entscheidungen im Unternehmen getroffen werden, aber Unternehmenskultur wird wirklich von allen gelebt und nicht nur von ein paar. Und deswegen, um mich mit meinem Job verbunden zu fühlen, emotional verbunden zu fühlen oder mit meinem Arbeitgeber verbunden zu fühlen, muss ich den Eindruck gewinnen, dass ich dort meine Werte leben kann oder Werte gelebt werden, mit denen ich mich sehr gut zusammenfinden kann. Ja? Also es geht ja letztlich immer um Grundwerte, denn eines ist natürlich wichtig vorauszuschicken. Ich vergleiche das immer mit dem Daumenabdruck. Ja? Unsere Werte oder unser Wertegerüst ist so individuell wie der Daumenabdruck. Das gibt es nur einmal auf der ganzen Welt. Und deswegen können es natürlich nicht alle Werte sein, die innerhalb eines Unternehmens gleich in Anführungsstrichen gemacht sein müssen. Es gibt aber Grundwerte, die für alle gelten. Und diese Grundwerte sind nicht verhandelbar. Es findet in Unternehmen aber täglich andere Praxis statt, nämlich dass jeder irgendwie anders zu diesen scheinbar nicht verhandelbaren Werten steht. Ich möchte ein ganz simples Beispiel nennen. Es gab einen jungen Mann, er hat sich auf eine Position in einem Unternehmen beworben im Vertrieb. Er ist dort genommen worden, er ist eingestiegen, er hatte die erste Onboarding-Phase und war total begeistert, denn es sollte nächste Woche rausgehen, wie sein Chef mit ihm besprochen hatte, mit einem anderen Team, also nicht dem Team, dessen sein Chef vorstand, mit diesem Team raus in den, an den Kunden richtig ranzugehen und dort vor Ort beim Kunden zu erleben, was es für Bedürfnisse hat und was der Vertrieb für diesen Kunden tun kann. Ja, voller Vorfreude. Am nächsten Morgen steht er da mit seinem kleinen Köfferchen und will mit der Mannschaft, also mit dem Nachbarteam, losfahren. Dann kommt der Chef dieses Nachbarteams auf dem Parkplatz kurz vor dem Losfahren und wird geradezu handgreiflich, um diesem jungen Mann zu verbieten, hier mitzufahren. Er sagte, du gehörst hier nicht in unser Team, du bist ja neue Mitarbeiter vom Kollegen X und genau deswegen fährst du nicht mit. Das ist hier einfach nicht deine Baustelle, das ist unser Team und unsere Baustelle, unser Kunde und nicht deiner. Und packte ihn an den Schultern und schob ihn richtig handgreiflich weg vom Auto, sodass wirklich alle in diesen Teams vollkommen irritiert waren, was gerade passiert. Der meist irritierteste war genau dieser junge neue Mitarbeiter. Er ist zurück ins Büro seines Chefs, vollkommen aufgelöst mit seinem kleinen Köfferchen und sagt, ich durfte nicht mitfahren. Ich wurde davon regelrecht abgehalten, körperlich abgedrängt. Ich durfte nicht mit einsteigen in den Van. Ja, dann gab es eine Riesenwelle von seinem Vorgesetzten, der den Kollegen auf Augenhöhe, den anderen Führungsmann, hier zur Rede stellte, als die wieder zurück waren im Haus. Und es erfolgte genau das, was eben aus meiner Sicht so nicht geht, nämlich, dass keine Konsequenzen erfolgt sind. Dieser Kollege wurde eben nicht eindeutig darauf hingewiesen, dass es so nicht geht, dass er sich entschuldigen muss, dass es nochmal ein zweites Mal geben muss, wo er den Kollegen mitfahren lässt, ja? Wo es nicht gibt, das ist dein oder das ist mein Kunde, wo wir ganz andere Werte definiert haben und wo wir alle im Führungsteam an einem Strang ziehen. Also, was ist passiert? Es gab Konsequenzen, aber nicht innerhalb des Hauses. Genau dieser neue Mitarbeiter hat sich auf dem Absatz umgedreht und hat dieses Unternehmen verlassen. Er war so irritiert und nicht nur er, sondern auch Teile aus dem Nachbarteam waren so irritiert, dass sie tatsächlich das Unternehmen verlassen haben, weil sie gesagt haben, sorry, aber damit kann ich mich überhaupt nicht mehr loyal zeigen. Und das sind die Dinge, die Mitarbeiter nicht emotional verbinden lassen, weil irgendwie jeder sein eigenes Süppchen kocht und keine klare Linie drin ist, wofür wir eigentlich stehen.
Ja, das ist ja wirklich ein krasses Beispiel von nicht gelebten Werten oder nicht einheitlich gelebten Werten. Du hast ja eingangs gesagt, dass deine Vision auch ist, dass sich das Recruiting verändert. Letztendlich geht es ja auch darum, eigentlich in den Unternehmen diese entsprechenden Veränderungen so zu gestalten, dass wirklich der Mensch gesehen wird. Was müssten aus deiner Sicht Unternehmen verändern, um zu anderen Zahlen in dieser Gallup-Studie zu kommen, um einfach ihrem Mitarbeiter loyaler zu, also dass ihre Mitarbeiter wirklich das Gefühl von Loyalität haben, gerne mitarbeiten, engagiert sind und wirklich auch von ihrem Unternehmen sagen, ich sage immer, ich habe die Firma meines Lebens gefunden. Also darum geht es ja eigentlich. Das ist das, was mein Ziel wäre, wenn ich Mitarbeiter einstelle, möchte ich, dass die hinterher sagen, ich habe die Firma meines Lebens gefunden. Was müsste aus deiner Sicht passieren? Was muss man ändern? Und wer muss etwas ändern?
Also dieser Wer, das sind tatsächlich alle. Und zwar nicht nur die Unternehmen, sondern auch die Bewerber selbst. Denn wenn ich mich als Bewerber immer wieder hinter diesem Ofen verstecke, naja, es gibt klassische Bewerbungsunterlagen und die fordern das so von mir und dann mache ich das so und dann traue ich mich dann nicht, so viel Persönlichkeit mit einzubringen, dann ist das auch schon verkehrt, weil ich immer wieder diesen alten Trott, diese alten Zöpfe immer wieder mitverwende und nicht abschneiden mich traue. Das heißt also, an der Stelle beginnt es schon, dass Bewerber anfangen, ihre Unterlagen viel persönlicher aufzubauen, nämlich wirklich mit ihren Werten versetzt, beschreiben, was das denn genau bedeutet, wofür sie stehen. Dahinter steht natürlich auch der Begriff Sinn. Und für Unternehmen gilt es natürlich, dass dieser Recruiting-Prozess ein anderer wird, hinsichtlich den Dingen, die wichtig sind, abzugleichen. Es ist eben nicht nur wichtig, dass eine Fachkompetenz stimmt, sondern womöglich auch gerade hinsichtlich diesem Aspekt Fachkräftemangel, der da immer wieder durch die Gazetten geistert, davon ab, dass ich diesen Begriff für eher hausgemacht halte, ist das natürlich die Frage, kann ich mir es als Unternehmen leisten, dass ich Gold unbedingt anstrebe und deswegen Silber ständig vom Hof jage? Ja? Wir haben so viele Quereinsteiger da draußen, die richtig was zu bieten haben, die genau die passenden Wertestrukturen anbieten, die mit ihren Vorbildungen mit Sicherheit mindestens 50%, wenn nicht sogar mehr, besetzen könnten, was vakant ist. Weil das, was ich jetzt fachlich noch drauf lernen muss, ja, das kann ich mir drauf schaffen. Das ist doch dann nur eine Frage des Wollens. Und da sind wir beim nächsten Punkt. Für Unternehmen ist es extrem wichtig, den Aspekt Weiterentwicklung voranzutreiben. Und diese Weiterentwicklung heißt Ausbildungen schaffen, Inhouse-Ausbildungen schaffen. Und dazu zählen in meinen Augen nicht nur fachliche Entwicklungen, sondern auch Persönlichkeitsentwicklung. Denn jeder Mitarbeiter bringt ja irgendein Päckchen mit und möge es nur sein, dass er sich traut, vor Menschen etwas zu präsentieren, seine Präsentationsangst zu verlieren oder mehr Selbstbewusstsein zu erlangen, tatsächlich sich etwas zuzutrauen, über die Grenzen hinaus zu wachsen. Und da steckt in jedem von uns so viel drin und das wird Potenzial wird weder gesehen noch gefördert. Und wenn wir dieses Potenzial nicht fördern, dann können wir auch niemals an den Punkt kommen, dass Mitarbeiter sagen, wow, ich habe meinen Traumarbeitgeber gefunden.
Ja, das stimmt. Ich finde diesen Satz, den du gerade gesagt hast, dass man auf der Jagd nach Gold das Silber vom Hof jagt. Mir geht es immer so, wenn ich Stellenanzeigen oder auch Webseiten von Unternehmen sehe und die immer auf der Jagd nach Top-Talenten sind, da klappt sich mir immer schon alles hoch, wo ich immer denke, was definiert denn Top-Talente? Und es geht ja immer darum zu gucken, okay, was ist die Aufgabe, worum geht es, wie ist die Entwicklung des Unternehmens und wer kann an dieser Stelle mit welchen Fähigkeiten, und damit meine ich auch nicht nur fachliche Fähigkeiten, einen guten Beitrag leisten. Ich hänge immer noch an diesem Punkt, was können wir verändern? Das eine ist sicherlich der Recruiting-Prozess. Das andere ist ja auch, dass es schon auch viele Unternehmen gibt, die sich auf den Weg, also die gezwungenermaßen sich verändern müssen, weil zum Beispiel jetzt die Generation Y oder die Millennials, die nachkommen, andere Werte haben als noch diejenigen, die jetzt meinetwegen in unserer Generation sind. Aber was muss eigentlich jede einzelne Führungskraft auch innerhalb des Unternehmens, wenn man etwas verändern möchte, was würdest du als, ich will mal sagen, als besondere Eigenschaft oder wichtige Eigenschaft von Führungskräften ansehen, um diesen Wandel mit zu begleiten und mit zu gestalten?
Da gibt es ein Schlüsselwort und das heißt Sozialkompetenz. Denn Führungskräfte werden sehr häufig nur aufgrund ihrer Fachkompetenz in die Position gehoben. Um Mitarbeiter aber emotional fürs Unternehmen zu begeistern, braucht es sozialkompetente Führungskräfte, die den Menschen tatsächlich auch als Mensch behandeln. Und da sind wir wieder bei werteorientierter Führung. Die Werte in ihre Führungsstil mit einbringen und ganz konsequent auch danach leben. Und das bedeutet natürlich, dass das, was getan werden muss, an jedem Einzelnen liegt, sich also mit dem eigenen Wertekonstrukt auseinanderzusetzen, dann danach zu schauen, welche Teamwerte sind denn eigentlich vorhanden. Und das Dritte innerhalb eines Dreiecks, wenn wir das so bezeichnen wollen, wären dann die Unternehmenswerte. Das heißt, wenn ich einen Beitrag leisten will, dann verorte ich mich in verschiedenen Wertestrukturen und den dahinterliegenden Sinn. Heißt also dann auch, ergo, ich als Führungskraft oder im Ganzen ein Unternehmen ist dazu aufgefordert, auch den Sinn zu vermitteln, weswegen dieses Unternehmen denn jemals gegründet wurde. Mhm. Weswegen diese Abteilung denn jeweils gegründet wurde. Was ist der Sinn dahinter? Und bevor ich vor 6 Jahren mein Unternehmen Changeify gegründet habe, habe ich eines gemacht. Ich habe eine Umfrage gestartet. Und zwar gegenüber allen Führungskräften, die ich in den über 25, 30 Jahren meiner Berufstätigkeit kennengelernt habe. Ich habe sie alle persönlich angerufen, denn über die Jahre hatten wir ja alle enge Verknüpfungspunkte. Und ich habe ihnen allen nur eine Frage gestellt. Und die hieß damals, was ist der Sinn des Unternehmens, für das Sie jetzt gerade vorstehen? Und die Antwort war tupfengleich auch immer dieselbe. Obwohl es so unterschiedliche Persönchen, so unterschiedliche Firmen, so unterschiedliche Aufgaben oder Herausforderungen waren. Die Antwort war, tja, Frau Ambacher, ist doch klar, Geld verdienen. Und jetzt frage ich dich, wie kann ich diese Antwort dazu nutzen, um jemanden wie meine Mitarbeiter emotional zu begeistern? Was hat der Mitarbeiter davon, dass das Unternehmen viel Geld verdient, außer dass er mal unter diesem Aspekt der Sicherheit seinen Arbeitsplatz gesichert hätte? Ja, ist ja nicht ganz wenig, aber das ist nicht das, was ihn emotional tatsächlich hinterm Ofen vorlockt. Also muss ich klar formulieren, was ist der Sinn? Und dessen ist eine Verknüpfung möglich von jedem Einzelnen mit seinem Wertegerüst zu diesem Sinnauftrag.
Super spannend. Das ist wirklich auch da. Das ist der Grund, weshalb es viele Unternehmen, kleinere Unternehmen gibt, die solche Dinge anbieten, wo man nicht so viel Geld verdienen kann, aber die den Mitarbeitern die Möglichkeit geben oder aufzeigen, welchen Beitrag sie leisten und welchen Beitrag auch das Unternehmen leistet, auch zur Lösung zum Beispiel gesellschaftlicher Probleme. Das ist zum Beispiel ein Grund, warum zum Beispiel Social Entrepreneurships und eben auch wirklich Unternehmen, Startups, die eher überhaupt erstmal den Aspekt, meinetwegen irgendetwas gegen den Klimawandel zu tun oder so, einen unglaublichen Zulauf haben von Menschen, die genau das anzieht, auch wenn sie dort vielleicht nicht so viel Geld verdienen, weil Geld ist immer nur ein Aspekt und viele überbewerten einfach dieses Thema Geld.
So ist es und das hat sich ja auch in der Gesellschaft sehr gewandelt. Es ist ja grundsätzlich nicht so, dass wir alle nur am Hungertuch nagen, sondern jeder hat ja letztlich sein Dach über den Kopf und uns geht es deutlich besser, als mancher im Jammertal von sich gibt. Das heißt aber letztlich, dass dieser Wert Geld heute keine Rolle mehr spielt. Wenn ich überlege, als ich angefangen habe, früher zum Beispiel in einer Unternehmensberatung, wo ich tätig war, da war das selbstverständlich, dass ich mit der S-Klasse auf den Hof reite, um dort dann Gespräche mit der Geschäftsführung zu haben. Weil hätte ich diese S-Klasse nicht benutzt, wäre ich gar nicht ernst genommen worden. Heute ist es selbstverständlich, dass ich mit der Deutschen Bahn anreise, um eben möglichst wenig Umweltverschmutzung zu hinterlassen, um einen Fußabdruck zu entwickeln, der verträglich ist. Heute kommt selbst der Vorstand dieses Unternehmens, den ich da besuche, selbst mit dem Fahrrad. Mhm. Das gab es damals einfach nicht. Und da hat sich ganz, ganz viel in der Wertestruktur, in dem Wandel der Gesellschaft verändert. Und dem gerecht zu werden, heißt tatsächlich, alle Prozesse, die wir im oder am Unternehmen haben, zu durchdenken und nochmal zurück auf los zu gehen, zurück in die eigene Biografie zu gehen und zu sagen, was war denn mal ursprünglich überhaupt der Anlass dafür, dass es uns gibt?
Ja. Ein tolles Schlusswort, Franziska. Ich blende jetzt hier nochmal deine Seite ein, weil wenn man mit dir Kontakt aufnehmen möchte, sei es als Privatperson oder auch als Unternehmen, dann ist das Einfallstor zum einen deine Webseite und du bist natürlich auch auf LinkedIn und auf einigen anderen sozialen Kanälen erreichbar. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir für dieses wirklich spannende und interessante Gespräch. Ich finde es super, dass du mit uns auch geteilt hast, wie du diese Werte erarbeitest, das Thema Biografiearbeit. Das fand ich sehr interessant und ich denke mal, vielen anderen hat es auch große Einblicke gegeben, gerade was diese Lebenslaufentwicklung angeht. Vielen Dank, Franziska.
Ich danke dir. Schön war es und spannend war es, denn es ist immer wieder für mich auch sehr interessant zu hören, was interessiert, welche Fragen sind da, welche brennen unter den Nägeln. Und das hat mich begeistert und es hat Spaß gemacht, heute hier zu sein. Ich danke dir, liebe Claudia.
Also, und wir sehen uns dann nächsten Freitag wieder bei dem nächsten P3 Live Talk. Ich wünsche allen ein schönes Wochenende, wo immer ihr es verbringen werdet. Tschüss.
Tschüss.
Danke, dass du bis zum Ende dabei bist. Ganz kurz noch, bevor du gehst. Wenn dir dieser Podcast gefällt, freue ich mich über deine Bewertung auf iTunes oder Spotify. Wenn du eine Frage oder einen konkreten Themenvorschlag für den P3 Podcast hast, sende mir dazu gerne eine E-Mail. Wenn du dein Unternehmen als großartigen Arbeitgeber im P3 Podcast vorstellen möchtest oder deine Expertise gut zu den Themen rund um People, Purpose, Profit passt, bewirb dich doch einfach bei mir. Nutze dazu das P3-Formular. Den Link dazu und weiterführende Informationen zur heutigen Folge findest du in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal, deine Claudia.